Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In diesem Monat läuft in unserer Sendung aus den Kultur- und Sozialwissenschaften eine kleine Reihe über das Böse. Angefangen haben wir vor 2 Wochen mit der Faszination des Bösen. Warum lesen wir zum Beispiel alle so gerne Krimis? Letzte Woche ging es dann um die Frage, ob das Böse dem Menschen anerzogen oder angeboren ist. Sind die Gene verantwortlich oder sind es Umwelt und Erziehung? Und heute nun wollen wir in ferne Länder und fremde Kulturen blicken. Denn, so ist zu vermuten, unterschiedliche kulturelle und religiöse Vorstellungen entscheiden darüber, was eine Gesellschaft als gut und was sie als böse bewertet. Mirko Smiljanic hat recherchiert und seine Suche nach fremden Kulturen führte ihn zunächst ins Überseemuseum in Bremen.
Wer über die breite Freitreppe das Foyer des Überseemuseums Bremen betritt, spürt fast körperlich das Motto des Hauses: Faszination, Ferne. Im ersten Lichthof des Völker-, Handels- und Naturkundemuseums, so sein offizieller Titel, empfängt den Besucher links ein Auslegerboot aus Papua-Neuguinea. Dahinter ragen riesige Hareiga-Masken bis ins obere Stockwerk. Rechts steht das originalgroße Modell eines auftauchenden Buckelwals, daneben ein begehbares Blauwalherz. Geradeaus schimmert eine Weltkugel im Scheinwerferlicht. 1,2 Millionen Exponate verteilt auf 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche beherbergt das Überseemuseum. Und es hat etwas, was in Deutschlands Museumslandschaft selten ist. Ein öffentliches Schaumagazin mit Ausstellungsstücken, für die sich in der offiziellen Ausstellung kein Platz mehr fand. Über 3 Etagen reiht sich in einem Sondertrakt Glasvitrine an Glasvitrine voller ethnologischer Highlights. Vor einer steht Stefanie Walder-Mandell, Sachgebietsleiterin Ozeanien und Amerika.
Ozeanien besteht ja aus Mikronesien, Melanesien und Polynesien und es sind fast 8000 Inseln, die da zugehören und es ist einfach eine unglaubliche kulturelle Vielfalt an Sprachen und Menschen und das ist etwas ganz Besonderes in Ozeanien.
Ozeanien ist für Ethnologen ein Forschungsparadies, wobei Stefanie Walder-Mandell sich besonders für die Vorstellungen und Praktiken rund um das Böse interessiert, also den negativen und schädlichen Aspekten einer Gesellschaft. Was genau stellen sich die Bewohner Ozeaniens unter dem Bösen vor? Gibt es möglicherweise ein Grundmuster, das für alle fremden Kulturen gilt?
Also es ist so, dass natürlich Menschen immer schon irgendwie sich mit dem Bösen auseinandersetzen mussten. Und ich denke, was vielleicht alle Kulturen eint, so ein größter gemeinsamer Nenner, ist, dass alle Kulturen Strategien und Praktiken entwickelt haben, das Böse abzuwehren oder es vielleicht auch für sich negativ zu nutzen, um anderen zu schaden oder es vielleicht auch in etwas Gutes zu verwandeln. Und ich denke, das ist etwas, was den meisten Kulturen gemein ist.
Womit deutlich wird, verglichen mit christlich geprägten Gesellschaften haben fremde Kulturen einen anderen Umgang mit dem Bösen entwickelt. Die im Westen allgegenwärtigen Begriffspaare Gut und Böse, Himmel und Hölle kommen in der ursprünglichen Gedankenwelt fremder Völker kaum vor. Renate Noder, Abteilungsleiterin Völkerkunde am Überseemuseum Bremen und Sachgebietsleiterin Asien.
Also ich würde erst mal sagen, dass es diesen Widerspruch oder diesen Unterschied oder Kontrast zwischen Gut und Böse in dem Sinn, wie wir es jetzt hier aus dem Christentum oder im Westen oft verstehen, gar nicht gibt.
Erst Missionare haben diese Vorstellungen mehr oder minder gewaltsam eingeführt. Auf Papua-Neuguinea in Ozeanien waren es vor allem Deutsche. Präzis abgegrenzte Verhaltensweisen, vergleichbar mit den Definitionen des deutschen Strafgesetzbuches, gibt es in der Welt fremder Kulturen nicht.
Wenn ich also zum Beispiel gerade aus vielen Bereichen Afrikas zu den Objekten arbeite, dann ist es eher so, dass es Objekte sind, die eine Kraft in sich haben und man dann einfach auch merkt, diese Kraft selber kann entweder gut oder böse agieren, je nachdem, wie sie sich auch positioniert. Aber sie ist nicht, wie das so im Christlichen ja sehr gerne gemacht wird, so in 2 Seiten, ne? Das Gute und das Böse ist dann der Teufel.
Gut und Böse sind doppeldeutig, so Silke Seibold, Sachgebietsleiterin Afrika. Die Göttin Kali steht im Hinduismus sowohl für Tod und Zerstörung als auch für Erneuerung. Zeigt Kali ihre sanfte Seite, heißt sie Durga. Vergleichbares gibt es auf Bali. Dort kämpft die gute Hexe Barong gegen die böse Hexe Rangda. Egal wie heftig sie streiten, nie gibt es eine Siegerin. Gut und Böse halten sich die Waage, sind zwei Seiten derselben Medaille. Völlig fremd ist diese Sichtweise auch dem Westen nicht. An sich ist nichts weder gut noch böse. Das Denken macht es erst dazu, lässt William Shakespeare Hamlet sagen. Wie aber sieht der Umgang mit dem Bösen in Ozeanien auf Papua-Neuguinea konkret aus? Stefanie Walder-Mandel geht zu einer Vitrine im Schaumagazin und zeigt auf eine Holzmaske mit weich verlaufenden Linien und großen konzentrischen Augen. Für uns sind es schöne Masken, die allerdings nur am Rande dekorativen Zwecken dienen.
Also diese Masken heißen Giebelmasken. Das heißt, sie sind an der Frontseite eines Männerhauses am mittleren Sepik angebracht.
Der Sepik ist ein Fluss auf Papua-Neuguinea.
Und sie schützen die Menschen. Also diese Giebelmasken verkörpern im Prinzip eine mythische Urzeitfrau. Das ist ganz wichtig. Die Männerhäuser sind ja in Neuguinea das rituelle Zentrum des Dorfes. Und Männerhäuser haben ein Geschlecht, sie sind weiblich. Und sie sind auch lebendig. Und durch diese Giebelmasken kann das Haus sozusagen wie durch Augen sehen.
Wobei man sich diese Masken nicht als virtuelle Überwachungskameras vorstellen darf, die registrieren, wer etwa auf den Eingang zusteuert. Die großen Augen der mythischen Urzeitfrau erkennen vielmehr Schadenszauber.
Also so ein Schadenszauber kann ausgelöst werden durch andere Menschen, aber auch, ganz wichtig, durch Ahnen und Geistwesen. Und diese Ahnen und Geistwesen, zu diesen haben die Menschen ein ganz ambivalentes Verhältnis, ein bisschen Furcht auch. Und man versucht immer, die nicht zu erzürnen, damit diese Ahnen und Geistwesen ihre böse Macht nicht sprechen lassen. Und diese Ahnen und Geistwesen können einen solchen Einfluss ausüben, dass praktisch böse Mächte auf den Menschen einwirken. Und dadurch können eben zum Beispiel Ernten vernichtet werden. Was existenzbedrohend ist, Krankheiten, die bis zum Tode führen und generell Unheil, können dadurch ausgelöst werden. Und davor sollen diese Masken schützen.
Wenn das Böse in Erscheinung tritt, auch ausgelöst durch ein Individuum, steht immer die Gruppe, die Familie oder das Dorf im Mittelpunkt. Der Einzelne spielt eine untergeordnete Rolle.
Also es sind ja so Familienclans, nennt man das ja auch in der Ethnologie. Und es geht immer sehr, sehr stark um die Gruppe. Und mein Tun als Individuum hat immer Auswirkungen auf die Gruppe.
In eine vergleichbare Richtung, bei genauem Hinsehen aber doch wieder anders, steuert die Gedankenwelt der Ewe, eine Ethnie aus dem südlichen Grenzbereich von Togo und Ghana. Silke Seibold, Sachgebietsleiterin Afrika, steht vor einer Vitrine im Schaumagazin des Überseemuseums Bremen und zeigt auf kleine, unscheinbare Figuren.
Das sind so Tonklumpen und dann sind Kauri irgendwie so drauf. Es könnten Augen sein, kann aber auch was anderes sein. Manches ist menschlich, manches eher tierisch so. Man fragt sich, was ist das? Und das sind Lekbavo.
Lekbavo sind in der Vorstellungswelt der Ewe Vermittler zwischen dem höchsten Gott und ihnen. Gott selbst hat den Kontakt zu den Menschen abgebrochen, weil sie nicht seinen Geboten gefolgt sind. Allerdings hat er Kräfte eingesetzt, die statt seiner mit den Menschen kommunizieren.
Und diese Kräfte, die haben sich unter anderem auch in solchen Figuren manifestiert. Da gab es ganz unterschiedliche, da gab es große, die auf dem Weg irgendwo standen oder auch am Eingang von einem Dorf. Es gab welche, die waren kleiner, die standen dann an den Eingängen von den Gehöften oder auch noch kleinere, die dann eben auch in den Häusern zu finden waren.
Antworten auf Fragen nach dem Umgang mit individueller Schuld sind das allerdings nicht. Was geschah mit jemandem, der seine Nachbarn im Streit erschlug? Zunächst einmal suchte die Gemeinschaft nach einem Ausgleich. Der Täter musste, je nach Schwere der Schuld, der Opferfamilie etwas zahlen. Viel mehr geschah mit dem Täter, wie wir heute sagen würden, auch deshalb nicht, weil Menschen in vielen fremden Kulturen davon ausgehen, dass ohnehin nach dem Tod abgerechnet wird. Im frühen Buddhismus Indiens, Japans und Chinas lässt sich das gut nachzeichnen.
Wenn man verstirbt, kommt man in die Unterwelt vor einen Richter, der dann urteilt, ob man überwiegend gute Taten vollbracht hat oder schlechte. Und je nachdem kommt man unterschiedlich lang in eine spezielle Hölle, je nachdem, was man verbrochen hat.
Eine Vorstellungswelt, die zumindest teilweise christlich geprägt zu sein scheint, so Renate Noder, Abteilungsleiterin Völkerkunde am Überseemuseum Bremen und Sachgebietsleiterin Asien. Das Christentum als Impulsgeber für den Umgang mit dem Bösen im Buddhismus? Nein. Durchaus möglich, dass es umgekehrt war.
Es hat wohl auch Beziehungen gegeben, dass Christen und auch Buddhisten sich in Ägypten irgendwie begegnet sind und auch gegenseitig beeinflusst haben. Auch der Rosenkranz ist so eine Frage, wer hat wen jetzt da beeinflusst? Woher kommt der Rosenkranz zum Beispiel?
Versucht man einen Vergleich zwischen den Antworten auf das Böse fremder Kulturen und christlich geprägter Gesellschaften, ist es vielleicht dieser: Das Christentum orientiert sich am Individuum, fremde Kulturen am Kollektiv.
Wie ferne Kulturen gut und böse unterscheiden oder auch nicht unterscheiden. Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic.